Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Das Gute-Kita-Gesetz soll die Betreuungsqualität der Kinder in Deutschland verbessern, der Kinder in den Kitas. Die Bundesländer haben dabei die Möglichkeit, das Gesetz bedarfsgerecht umzusetzen. Die Ziele werden aber vertraglich festgeschrieben und in Hamburg wurde heute so ein Vertrag unterzeichnet. Mit dabei war die Familienministerin Franziska Giffey von der SPD. Eines unserer Themen ist das gleich. Diskutiert wird nach einem neuen Vorstoß der Grünen heute besonders auch über höhere Preise für Fleisch in Deutschland. Eine Landwirtin in Schleswig-Holstein macht das schon länger freiwillig. Sie selbst isst aber kein Fleisch, sie lebt sogar vegan. Wir haben sie auf ihrem Hof besucht. Und die Stadt Erfurt ergreift nach längerer Planung Maßnahmen zur Abkühlung von Gebäuden und öffentlichen Plätzen im Fall hoher Temperaturen im Sommer. Eigentlich ist die Sache auf dem Papier zumindest klar formuliert. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung. Zitat Ende. Soweit die Rechtslage in Deutschland. Die Realität ist trotzdem eine andere, eine flächendeckende Kita-Betreuung ist längst nicht in allen Bundesländern gleichermaßen gewährleistet. Und unterschiedlich teuer ist das auch noch dazu. Das Gute-Kita-Gesetz der Bundesregierung soll da Abhilfe leisten. 5,5 Milliarden Euro sollen in die Kitas fließen. Wie genau das Geld verwendet wird, das können die Bundesländer dann selbst entscheiden. Die zuständige Ministerin Franziska Giffey ist heute in Hamburg. Axel Schröder ist dort unser Landeskorrespondent. Herr Schröder, was soll das Gute-Kita-Gesetz in der Hansestadt bewirken?
Ja, da geht es vor allem darum, dass zusätzlich zum Betreuungsschlüssel in den Krippen, also 3 bis 6 Jahre auch, in dem sogenannten Elementarbereich der Betreuungsschlüssel verbessert wird. Das heißt, auch in den Kitas soll am Ende jede einzelne Pädagogin, jeder einzelne Pädagoge für weniger Kinder zuständig sein, um dann am Ende besser auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. Das ist hier, darum geht es vor allem in Hamburg.
Und wie hat sich da etwa die Ministerin genau dazu geäußert?
Ja, die Bundesfamilienministerin, die war heute sichtlich gut gelaunt im Hamburger Rathaus, so wie übrigens auch der Bürgermeister Peter Tschentscher, der sich über 121 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt zusätzlich freut. Und die gute Laune, die rührt vielleicht auch daher, dass diesem Gesetz ja ein sehr, sehr langer Planungsvorlauf vorausging. Es gab etliche Kommissionssitzungen, es wurden Expertinnen und Experten gehört aus den einzelnen Ländern, um überhaupt rauszufinden, woran es denn in den Krippen und in den Kitas fehlt. Und am Ende haben jetzt eben die Länder die Möglichkeit, selbst auszuwählen, in welchen Bereichen der Betreuung die zusätzlichen Mittel eingesetzt werden sollen. Und einige dieser Bereiche, die hat Franziska Giffey heute auch in Hamburg genannt.
Es geht einerseits um bedarfsgerechte Angebote, es geht um Öffnungszeiten, die wirklich den Elterninteressen auch besprechen. Es geht darum, dass ein guter Betreuungsschlüssel gewährt wird, dass also eine Rückmeldung, die wir auch häufig von Eltern bekommen, eben nicht zu große Kitagruppen sind, sondern dass eben Erzieherinnen und Erzieher die Zeit haben, sich um auch weniger Kinder gut kümmern zu können. Das ist ein ganz wesentlicher Schwerpunkt für Qualität.
Und wie sieht das bei der Qualität in Hamburg denn aus, bei den Kitas?
Ja, da sieht es einigermaßen gut aus, denn zunächst hat die SPD seit 2014, dann ab der nächsten Legislaturperiode zusammen mit den Grünen eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Das Angebot an Kita-Plätzen wurde massiv ausgebaut und der Betreuungsschlüssel liegt hier zurzeit im Krippenbereich bei einem Erzieher für 4,7 Kinder. Bei den Kitas ist es ein Erzieher, eine Erzieherin bei 10,7 Kindern und der Senat Senat gibt hier 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Kita-Betreuung aus. Also insgesamt eine entspannte Situation. Und in einigen besonders angesagten Vierteln, da ist es sogar so, dass die Eltern sich überhaupt keine Gedanken machen müssen, ob sie einen Kita-Platz kriegen, sondern umgekehrt, die Kitas müssen zusehen, wirklich die Kita voll zu kriegen. Denn das Angebot ist hier tatsächlich sehr, sehr gut. Klar gibt es noch ein paar Flecken, auch in Hamburg, wo dieses Angebot noch ausgeweitet werden könnte. Aber insgesamt ist die Situation einigermaßen entspannt.
Und kann sich trotzdem da noch etwas verbessern, was die Betreuung, was die Qualität angeht?
Ja, darüber habe ich vorhin am Rande der Pressekonferenz mit Angelika Bock gesprochen, die vom Landeselternausschuss das Ganze beobachtet. Und sie begrüßt zwar die heutige Vertragsunterzeichnung im Rathaus, zum Beispiel eben auch, dass der Betreuungsschlüssel verbessert werden soll. Aber sie kritisiert, dass genau das eigentlich schon seit Jahren hier in Hamburg geplant gewesen ist. Und sie fragt sich, ob am Ende auch Zeit für das Personal bleibt, für die sogenannte mittelbare Pädagogik.
Die mittelbare Pädagogik bedeutet zum Beispiel, dass Ausfallzeiten berücksichtigt werden, Vertretungszeiten, dass Elterngespräche geführt werden. All das sind Zeiten, die nicht direkt am Kind sind. Das bedeutet, ein Erzieher wird auch vom Kind sozusagen da mal weggenommen. Wenn ich als Elternteil ins Gespräch mit einer Erzieherin gehe, kann die Erzieherin ja nicht zeitgleich die Kinder betreuen.
Also da muss man tatsächlich abwarten, ob auch in diesem Bereich investiert wird, ob also diese mittelbare Pädagogik auch hier in Hamburg noch verbessert wird, damit eben diese Zeit bleibt, auch für Elterngespräche. Mal sehen, wie viel Gelder aus diesem Gute-Kita-Gesetz auch da hineinfließen.
Mhm. Kommen wir noch auf ein anderes Thema in diesem Zusammenhang zu sprechen. Der CDU-Politiker Carsten Lindemann hat ja in diesen Tagen mit einem bildungspolitischen Vorschlag für Aufsehen gesorgt, wonach also Kinder, die schlecht oder kein Deutsch sprechen, notfalls später eingeschult werden sollten und dass dann eben Sprachkenntnisse auch in Kitas notfalls noch besser gefördert werden sollte. Er hat bei uns heute Morgen dabei auch Hamburg als Beispiel ins Gespräch gebracht oder genannt, wonach es Sprachtests bei 4-jährigen Kindern in Hamburg gibt. Ist das so?
Nein, da hat Herr Lindemann nicht richtig informiert. Die gibt es natürlich nicht. Hier gibt es keine Sprachtests für 4,5-jährige Kinder, so hat das, glaube ich, ausgedrückt, um deren Deutschkenntnisse abzuprüfen. Natürlich gibt es immer, auch im Krippenbereich und im Elementarbereich, dann Gespräche zwischen Eltern und den Pädagoginnen und Pädagogen. Wie weit ist das Kind? Wird da noch eine Förderung empfohlen? Es gibt da noch ein Kita-Plus-Programm. Das sind einzelne Kitas, die eben besonders auf diese Sprachförderung spezialisiert sind. Ob die Kinder da vielleicht hineingehen, sollen sie schon in die Vorschule? Das wird alles besprochen, aber am Ende gibt es hier keine Tests, sondern das obliegt dann den Eltern zu entscheiden, soll es losgehen mit der Schule oder wird noch ein Jahr in der Kita rangehängt.
Vielen Dank, Axel Schröder, für uns live aus Hamburg. Es ist nicht mehr ganz so warm in diesen Tagen wie noch vor kurzem, als in Deutschland Temperaturrekorde von über 40 Grad Celsius aufgestellt wurden. Trotzdem denken viele Städte angesichts immer heißerer Sommer über Maßnahmen zur Abkühlung nach. Und zwar möglichst über solche, die keine zusätzlichen Emissionen verursachen. In Erfurt werden solche Maßnahmen mittlerweile flächendeckend ergriffen und die erscheinen oft relativ simpel. Henry Bernhard berichtet.
Die Hitze brütet über Erfurt, auch über dem Leipziger Platz. Ein Verkehrsknotenpunkt, dreieckig, von Autos und Straßenbahnen umfahren, aber im Kern grün. Mit Bäumen, Wiese, Bänken, einem Springbrunnen in der Mitte. Aber die Bänke sind leer, keiner sitzt am Springbrunnen, der doch auch kühlen könnte. Gerade hier in diesem Viertel hat die Fachhochschule Erfurt vor einem Jahr ein Forschungsprojekt gestartet. Wie wohl fühlen sich die Menschen angesichts der Hitze? Was tun sie gegen die Hitze? Was wünschen sie sich? Heidi Sinning ist Stadtplanerin an der Fachhochschule Erfurt und Leiterin des Projekts Hitzeresiliente Stadt.
Wir haben die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, die Orte und Wege einzuzeichnen, die besonders heiß empfunden worden sind, sogenannte Hotspots, in diesen Karten dann eingezeichnet. Und da ist beispielsweise herausgekommen, dass der Leipziger Platz sehr heiß wird und als unangenehm in diesen Hitzetagen empfunden wird, obwohl so ein Platz ja hohe Aufenthaltsqualität hat. Aber es gibt zu wenig schattige Orte, zu wenig Bäume, die Schatten werfen, und auch die Bänke stehen in der prallen Sonne, sodass hier etwas getan werden muss.
Die Beteiligung an der Bürgerbefragung war sehr hoch. 6 von 10 Befragten äußerten, dass sie die Hitze im Wohnumfeld als belastend empfänden. Und noch mehr, 8 von 10 litten in der Innenstadt unter der Hitze. 2/3 beklagten Schlafstörungen, fast die Hälfte Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen. Alles in allem beeinträchtigt die Hitze die Lebensqualität also erheblich. Dabei kann man mit relativ einfachen Mitteln eine Menge erreichen, meint Heidi Sinning, auch am Leipziger Platz.
Zum Beispiel einen neuen Wegeverlauf, der ermöglicht, schnellere Wege auch zu gehen, wenn es richtig heiß ist. Es sollen mehr Bäume erprobt werden, die Schatten werfen. Es sollen auch die Bankstandorte überdacht werden oder Schattenmöglichkeiten durch Großgrün erprobt werden. Der Bäcker ist bereit, im Außenbereich einen Kaffeebetrieb in Gang zu setzen. Probeweise, um zu erfahren, ist das etwas, was auch die Menschen suchen.
Auch Trinkbrunnen fehlen vielen Menschen. Flächenentsiegelung, Luftzufuhr, Wasser und Schatten könnten draußen eine Temperaturdifferenz von 5 bis 10 Grad ausmachen, was in einer Hitzeperiode einer entscheidenden Kühlung gleichkommt. Wichtiger sei es aber ebenso, die Wohnungen tagsüber nicht zu warm und nachts schnell wieder kühl werden zu lassen. Außenjalousien und Fensterläden könnten eine Menge helfen. Die wünschten sich über die Hälfte der befragten Bürger, ebenso mehr Bäume. Nur die wenigsten wünschen sich eine Klimaanlage.
Es gibt sicherlich auch einige Hinterhöfe, die durchaus entsiegelt werden könnten. Da müssen aber die Eigentümer mit am Strang ziehen und sagen, okay, das möchten wir auch. Weil oft sind ja die Schlafräume zu den Hinterhöfen und dort will man es nachts auch kühl haben. Diese Tropennacht ist sehr gesundheitlich einschränkend. Wenn man mehrere Nächte nicht gut schläft, dann gibt es auch gesundheitliche Belastungen, die vermieden werden sollen. Und dann ist es wichtig, den Hinterhof eben auch grün zu halten, damit der möglichst schnell abends auch abkühlt und kalte Luft in die Schlafräume bringt.
Auch das Azurit-Seniorenzentrum liegt in dem von dem Erfurter Stadtplanern untersuchten Viertel. Der Heimleiter Boris Weikert sieht die besondere Belastung der Senioren durch die Hitze täglich vor sich und hat darauf reagiert.
Wir haben unsere Einrichtung komplett mit Jalousien versehen. Die Südseiten sind die Fenster mit Hitzeschutzfolien versehen worden. Klimageräte haben wir bei uns im Haus, Ventilatoren. Wir machen jetzt als Neuestes auch noch unsere Terrasse mit einer Sprühnebeleinrichtung, sodass man sich auch in der Hitze dann draußen aufhalten kann.
Weikert hat sein Pflegeheim auch gern für eine Ausstellung geöffnet, die die ersten Ergebnisse der Studie »Hitzeresiliente Stadt« präsentiert. Lena Großmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem Projekt, zeigt darin praktische Beispiele aus vielen Kommunen, wie Stadt, Bürger und Vermieter mit wenig Aufwand Hitze reduzieren können.
Auf jeden Fall hat der ganzen Thematik der letzte Hitzesommer 2018 total geholfen, weil die Leute aufgewacht sind. Wir haben gesehen, der Klimawandel betrifft uns alle, diese Hitze. Das beeinträchtigt unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit. Das rüttelt jetzt schon die Leute wach. Aber dennoch, dieses Thema muss noch viel mehr in tägliche Arbeit von Stadtverwaltungen, von Kommunen, in die Politik einfließen.
Dass Fleisch in Deutschland zu wenig Geld kostet, das wird immer wieder von vielen Seiten kritisiert. Mit Blick auf den Klimaschutz einerseits, andererseits aber auch auf das Wohl der Tiere. Eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch lautet der neueste Vorstoß in dieser Debatte. Wir möchten jetzt eine Frau porträtieren, die auf ungewöhnliche Weise im Fleischgeschäft tätig ist. Sie ernährt sich selbst vegan, züchtet aber Rinder, denen sie aber ein gutes Leben bieten möchte, wie sie sagt, und sie auch nur selten schlachten lässt. Astrid Wolf hat die Frau in Schleswig-Holstein besucht.
Hallo Mäuse. Ja. Anna Butz dreht ihre obligatorische tägliche Runde über ihre Kuhweiden. Sie stapft mit dicken schwarzen Stiefeln über die feuchte Wiese. Die 46-Jährige wirkt drahtig und taff. Die dunkelblonden Haare hat sie zu einem Knoten hochgesteckt. Immer wieder kommen Rinder auf sie zu, stupsen sie an und wollen gekrault werden.
Das ist, weiß ich nicht, wie man gerne mit seinem Hund kuschelt oder abends mit der Katze auf dem Schoß auf dem Sofa sitzt. Für mich gehört das einfach dazu.
Hallo Isabella. Na? Kannst du auch mal gucken?
Ihre Rinder kriegen unter anderem Brötchen und Äpfel zu fressen, sagt Anna. Sie sind viel auf den Weiden draußen und sie lässt Kühe und ihre Kälber zusammenleben, statt sie, wie normalerweise üblich, voneinander zu trennen.
Ich möchte, dass sie glauben, Menschen seien nett, was nicht so ist. Aber ich möchte, dass sie das glauben, bis es irgendwann klack macht und dann sind sie weg. So, also ich möchte nicht, dass sie irgendwie die Erfahrung machen, dass Menschen scheiße sind oder dass das Leben scheiße ist. Ich möchte ihnen, dass es ihnen wirklich bis zum letzten Moment richtig gut geht. So, und dazu gehört für mich auch eine vertrauensvolle Verbindung.
Anakin ist ein riesiger Ochse mit rotbraun gestromtem Fell und eindrucksvollen Hörnern. Anna Butz krault auch ihn ausgiebig. Heute erst recht, denn Anakin wird später geschlachtet.
Also der Kloß im Hals ist durchaus da, ja. Aber das gehört natürlich auch irgendwie dazu, dass ich versuche, ihn das nicht großartig spüren zu lassen.
Die Veganerin würde das Fleisch ihrer Tiere nie essen. Zu jedem einzelnen Tier hat sie eine Bindung. Warum tut sie sich das an? Ganz einfach, sie braucht das Geld. Ein Rind muss im Monat sterben, sodass genug Geld da ist, damit die anderen gut leben können, sagt sie. So nimmt sie für ein Kilo Steak etwa 39 Euro. Dazu will sie beweisen, dass Fleischproduktion auch auf diese Weise möglich ist.
Der da heute geht, ist 6 Jahre alt. So, das gibt's in der normalen Mast nicht. Die gehen mit 18 bis maximal 24 Monaten und waren in der Zeit nicht draußen. Die haben zu 6 zu 8 in irgendeiner kleinen Box gestanden und den ganzen Tag nur gefressen.
Eine Veganerin, die Rinder züchtet, sie schlachten lässt und ihr Fleisch verkauft. Für viele klingt das völlig irre. Sie ist sogar schon bedroht worden von anderen, militanteren Veganern, vermutet sie.
Tatsächlich auch so, dass ich damit einmal zur Polizei gegangen bin und habe gesagt, Leute, ist das so noch? Ja, das wäre anzeigenswürdig. Es waren ein paar wirklich üble Sätze, inklusive der Ansage, wir wissen ja jetzt, wo du wohnst, hinten dran.
Anakin wird jetzt zum Schlachter gebracht. Anna Butz wirkt angespannt. Sie lockt den Ochsen mit Brötchen auf den Hänger.
Schau mal hier mit. Das ist ja fein. Das machst du super. Trau dich.
Auf dem Parkplatz des Schlachthofs ist Anna Butz die ganze Zeit mit dem Ochsen im Anhänger. Sie steckt Anakin Brötchen ins Maul, bürstet ihn mit einem Striegel, beruhigt ihn, als wäre er ein Rennpferd kurz vor einem wichtigen Turnier. Sie wäre froh, wenn alles schon vorbei wäre.
Also ich bin Ihnen ein gutes Leben schuldig und ich bin Ihnen auch einen guten Tod schuldig. Wie es mir dabei geht, ist egal.
Der Hänger wird zum Eingang des Schlachthofs gefahren. Anna Butz hilft dem Schlachter, das Seil um den Hals des Tieres zu legen. Sie lockt den Ochsen mit einem Brötchen in die richtige Position, springt vom Hänger, dann setzt der Schlachter dem Rind das Bolzenschussgerät auf die Stirn. Das Rind sackt in sich zusammen, zuckt, der Anhänger wackelt. Der Ochse wird aus dem Hänger gezogen. Im Schlachthaus schneidet der Schlachter den Hals auf. Literweise Blut läuft in eine Metallschale. Anna Butz steht daneben, sieht die ganze Zeit genau hin. Ihr Gesicht wirkt ausdruckslos. Das war's, sagt sie irgendwann trocken, verabschiedet sich vom Schlachter und geht zurück zu ihrem Auto. Jede Schlachtung ist für sie aufs Neue anstrengend.
Auch immer noch scheiße. Ja, immer noch scheiße.
Auch an solchen Tagen ist sich Anna Butz sicher, dass sie das Richtige tut. Sie wird ihre Kunden informieren, dass sie Bestellung annimmt. Und wie immer wird das Fleisch nach etwa einer Stunde ausverkauft sein. In Zukunft will sie ihren Tieren sogar den Weg zum Schlachter ersparen, sagt sie. Einen Bauantrag dafür hat sie schon gestellt.
Ich möchte ja gerne einen Schlachthof oder ein Schlachthaus direkt am Hof bauen, dass sie wirklich einfach nur noch dem Eimer hinterher um irgendeine Ecke biegen müssen. Und da erwischt es sie dann, dass sie also wirklich so den ersten bis zum letzten Atemzug irgendwie zu Hause macht.
Das Porträt einer veganen Rinderzüchterin war das, zusammengestellt von unserer Reporterin Astrid Wulff. Und das war's mit Deutschland heute für den heutigen Mittwoch. Weiter geht es ab kurz nach halb drei, ab 3:05 mit der Kollegin Kate Malaike und Campus und Karriere. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.